Glaube ohne Verstand. Muss man den Verstand ausblenden, wenn man an Gott glaubt? Als ich im Militär war in der Schweiz, da haben wir immer wieder mal gesagt, ja, also bei dem einen oder anderen Auftrag, da müssen wir jetzt tatsächlich den Verstand ausschalten, weil das irgendwie keinen Sinn ergibt, das hier zu tun. Also da hat man oft gesagt, ja, einfach Verstand ausschalten und einfach gehorchen, einfach tun, einfach den Befehl ausführen, was gesagt wird, und dann geht es auch vorüber. Und die große Frage ist jetzt, ist das mit dem Glauben auch so? Sollen wir unseren Verstand ausschalten, damit wir an Jesus glauben können, oder ist es notwendig, dass der Glaube mit dabei ist? Ich glaube, auf diese Fragen wird uns der Stefan nachher eine Antwort geben. Wir singen jetzt miteinander drei Lieder. Sie werden hier angezeigt. Wir beginnen mit diesem Lied: Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier.
Gebrauch oder eine gute Art, dass wir da ins Gebet gehen, weil wir beschäftigen uns mit der Bibel und da wollen wir ganz bewusst auch Gott um seinen Segen bitten, dass Gott heute Abend aus seinem Wort zu uns spricht. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen und ich möchte euch einladen, dass wir dazu aufstehen, um gemeinsam mit Gott zu reden. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen, im Namen von deinem Sohn Jesus Christus, der den Weg wieder frei gemacht hat, der den Zugang frei gemacht hat, zu dir wieder zurückzukommen. Danke, Herr Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, um Menschen zu suchen und zu retten. Und dass diese Botschaft auch heute Abend wieder ausgebreitet werden darf. Danke, dass wir glauben dürfen und dass du auch heute noch zum Glauben rufst und dass du auch möchtest, dass wir da auch unseren Verstand einschalten und nicht ausschalten, weil du hast auch uns den Verstand gegeben. Und doch ist es wichtig, dass wir ja das lernen, auch zu glauben, und auch den Glauben schenkst du, und darum bitten wir dich heute Abend, dass du Glauben schenkst, wieder neu oder zum ersten Mal. Und ich danke dir, dass du auch den Stefan reich segnest, ihm die rechten Worte schenkst, viel Freude und Kraft, diese Botschaft zu geben. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, aus welcher Situation er heute Abend gekommen ist, und dass du uns jetzt einfach ruhig machst, dass wir uns auf das konzentrieren können, was du reden möchtest. Wir rechnen mit deinem Segen heute Abend, mit deinem Reden, und dass du unsere Herzen jetzt frei machst und aufmachst und unsere Ohren, und dass wir gut hören können und dass uns nichts ablenken kann von dieser Botschaft. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.
Ja, du heißt Stefan Epp, das haben wir eben schon gehört. Aber was gibt's noch so für nennenswerte Punkte, die zu dir gehören?
Also was zu mir gehört, so vielleicht die wichtigsten Fakten: 26 Jahre bin ich ein Kind Gottes, 20 Jahre Ehemann, seit, 17 Jahren Vater und mittlerweile von 5 Kindern. Ich bin also teilweise Pastor und teilweise Gärtner. Das sind so die wichtigsten Dinge, glaube ich.
Ja, danke schön. Wenn du dich als einen Gegenstand beschreiben würdest, welcher Gegenstand wäre das und warum?
Momentan fühle ich mich wie so ein Klappstuhl. Nee. Ich habe gedacht, Gegenstand wäre eigentlich Karabiner. Okay. Also wie beim Klettern. Ich mache Baumkletterarbeiten, auch im Rahmen vom Gärtnerjob. Und da denke ich, ja, der gibt Halt, den brauche ich zum Überleben.
Schönes Bild, da werden wir sicher diese Tage noch etwas davon hören. Wo oder bei welcher Aktivität trifft man dich in deiner Freizeit? Gibt es die überhaupt?
Ja, genau. Also der Dave hat mir die Fragen vorher gesagt und ich dachte, Freizeit. Also wenn mal Freizeit da ist, verbringe ich die wahrscheinlich am liebsten mit meiner Frau bei uns im Garten. Und da machen wir irgendwie, entweder wurschteln wir hier und da ein bisschen rum, machen irgendwie eine Ecke schöner. Das ist so Freizeit.
Ja, okay. Heute geht es ja ums Thema Glauben. Was bedeutet dir dieser Glaube an Jesus Christus?
Ich habe mal während der Bibelschule, ist auch schon 20 Jahre her oder länger, und da hat man ja nicht immer so den Kopf bei der Sache, weil so viel Stoff reinkommt. Und da habe ich angefangen, mir selber Bildschirmschonerbilder zu machen mit irgendwelchen Sachen. Und da habe ich immer wieder so ein Motiv genommen, zum Beispiel so eine Muschel, und sagt, ey, Jesus, meine Sicherheit. Ein Fallschirmspringer, Jesus, meine Freude. Und alles Mögliche, ne? So an Dingen gesammelt, wo ich sagen muss, wirklich, Glaube ist für mich in allen Facetten von meinem Alltag mittlerweile der Anker, ist meine Freude, mein Frieden, meine Freiheit. Ja, also macht mich aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn man das wegnehmen würde. Es sähe schlimmer aus als das halblädierte Kreuz da vorne. Dann wird alles platt liegen.
Genau, das freut mich, dass du das so sagst, was dir der Glaube bedeutet. Und genau das ist ja der Grund, warum du heute auch hier bist. Weil du sagst, das ist der Glaube, den ich für mich gefunden habe, der dir gut tut, der dir irgendwie alles gibt in deinem Leben, habe ich den Eindruck. Und du hast dieses Anliegen auf dem Herz, dass dieser Glaube noch viele andere auch entdecken. Und deshalb willst du die nächsten Abende hier bei uns sein. Und wir freuen uns schon auf deinen Beitrag heute. Du darfst noch mal kurz Platz nehmen.
Danke.
Wir werden jetzt noch ein Zeugnis hören, einen Bericht vom Joshua Gogel, wie er eben zum Glauben gekommen ist, wie das bei ihm gegangen ist, wie er den Weg zu Jesus oder Jesus zu ihm, je nachdem, gefunden hat. Joshua, vielen Dank, dass du bereit bist, uns dein Zeugnis zu erzählen. Anschließend singen wir noch das Mottolied und dann Stefan, wird dein Beitrag.
Ja, vielen Dank. Es war tatsächlich in meinem Leben so, dass ich auch an einem Abend in so einem Zelt, wie ihr heute sitzt, saß, auch auf so einem Holzstuhl, und der Gottesdienst, ich kann euch gar nicht genau sagen, um was es an diesem Abend ging. Aber ich möchte bildhaft an einer anderen Begebenheit, die einige Jahre später war, beschreiben, was in diesem Moment sich für mich geändert hat. Und ich war 3 Jahre Student, bin jetzt wieder Student, jetzt studiere ich Theologie, damals noch Wirtschaftsingenieurwesen in der Hochschule in Stuttgart. Und eine Sache mochte ich gar nicht gern, oder mag ich bis heute wahrscheinlich nicht so gern. Heute fahre ich nicht mehr so oft Zug, aber ich mag es nicht, am Bahnhof zu stehen und auf den Zug warten zu müssen. Und deswegen war es so meine tägliche Aufgabe, nach der letzten Unterrichtsstunde möglichst schnell den bestnächsten Zug zu bekommen. Und dafür musste man ab und zu mal rennen und sich beeilen, dass man noch irgendwie den Zug nach Hause bekommt. Und eines Tages, da war ich wieder unterwegs. Ich habe mich, glaube ich, beeilt. Und ich bin schnell in den Zug gehüpft und habe dann, wie sonst auch, irgendwas gehört, gelesen, angeschaut. Und ja, bin so einfach wie jeden Tag wieder unterwegs gewesen. Und irgendwann schaue ich zum Fenster raus und ich denke mir, irgendwie stimmt was nicht. Der Bahnhof hat sich ein bisschen verändert, irgendwas wurde angepasst. Und der nächste Bahnhof sah irgendwie auch ein bisschen anders aus, als ich sonst kannte. Und mir ist aufgefallen, ich sitze im falschen Zug. Und in dem Moment gab es nur eine logische Konsequenz. Ich bin ausgestiegen, die nächstmögliche Haltestelle war die letzte für mich in diesem Zug, und ich habe geschaut, wie komme ich am schnellsten jetzt wieder zurück. Und ich glaube, in unserem Leben ist auch so, dass wir immer unterwegs sind. Wir sind immer in eine Richtung unterwegs. Unser Leben ist nicht Stillstand. Wir wissen alle, wir werden älter und wir sind in eine Richtung unterwegs. Und an diesem Abend, als ich im Zelt war, da war das für mich so ein Moment, als ich in meinem Lebenszug saß und einmal aus dem Fenster geschaut habe. Und in diesem Moment ist mir aufgefallen, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Der Prediger hat mir ganz deutlich gemacht, so wie ich bin, gehe ich in die falsche Richtung mit meinem Leben. Wenn ich so weitermache, dann lande ich nicht dort, wo ich immer landen wollte. Ich bin immer in der Gemeinde gewesen, bin immer in die Kinderstunden gegangen, ich habe von Gott gehört und ich wollte bei Gott sein. Ich wollte das tun, was er möchte. Ich wollte mal bei ihm sein, und ich habe gemerkt, ich bin kein guter Mensch. Ich bin nicht in die richtige Richtung unterwegs mit meinem Leben. Und in diesem Moment, da habe ich genau das getan, was ich in meiner Zugfahrt getan habe. Ich wusste, ich muss jetzt anhalten. Ich muss aufhören, weiter so zu leben, wie ich bisher lebe. Und ich habe mich, ja, vielleicht anders als beim Zug, wo das so völlig logisch ist, war das in dem Fall, als ich auf diesem Platz saß und wusste, ich kann so nicht mehr weiterleben, wie ich bisher gelebt habe, war das für mich eine sehr schwierige Entscheidung, ganz komischerweise, weil ich gemerkt habe, irgendwas regt sich in mir, das da dagegen ist. Und ja, irgendwie, was könnten die anderen denken, wenn ich jetzt quasi bekannt mache, mein ganzes Leben lang bin ich voll in die falsche Richtung gefahren und jetzt plötzlich fällt mir auf, ich muss die Richtung ändern. Ich bin aber sehr froh und sehr dankbar, dass ich an diesem Abend den Entschluss gefasst habe, ich möchte so nicht mehr weiterleben. Und dass ich aus diesem Zug, in dem ich war, mit meinem Leben ausgestiegen bin und gesagt habe, ja, ich möchte ab jetzt mit Jesus leben. Ich möchte nicht mehr der Mensch sein, der ich seither war. Und ich möchte jetzt wieder nach Hause gehen zu meinem Vater. Ich habe damals auch bei meinem Vater gewohnt und bin wieder zu Hause zu ihm gekommen. Aber zu meinem himmlischen Vater. Ich möchte dort bei ihm sein. Und das Schöne ist, ich hatte die Aufgabe jetzt für mein Zeugnis. Wie war es davor? Wie war der Moment, als ich bemerkt habe, es kann so nicht mehr weitergehen? Und auch, wie ist danach weitergegangen? Und für mich ist irgendwie das auch so ein schönes Bild mit dieser Zugfahrt. Es ist wie wenn in diesem Moment, wo ich aussteige, jemand zu mir kommt und sich zu mir gesellt und sagt, ich fahre mit dir zurück. So ist das Leben seither. Es geht nicht, ich bin noch unterwegs, unser Leben ist noch nicht vorbei. Ich weiß aber, es ist jetzt jemand dabei. Und wenn ich wieder drauf und dran bin, in falsche Züge zu steigen, dann sagt er halt, stopp, das ist die falsche Richtung. Und immer wieder muss ich mich korrigieren, aber ich weiß, die Richtung stimmt. Ich bin unterwegs zu meinem Vater. Und ja, ich glaube, heute ist für uns alle, für euch alle, auch so eine Chance, mal aus dem Fenster von eurem Lebenszug zu schauen. Mal zu schauen, wo bin ich eigentlich unterwegs? Wie lebe ich mein Leben? Bin ich in die richtige Richtung unterwegs? Und es ist auch deswegen so eine große Chance, weil ich habe davor auch ganz viel das getan, was ich im Zug getan habe, warum ich nicht bemerkt habe, dass ich in die falsche Richtung unterwegs war. Ich war vermutlich an diesem Gerät, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ich habe mich mit irgendwas abgelenkt und mir ist nicht aufgefallen, dass schon die ganzen Stationen vorher nichts gepasst hat, dass ich in die falsche Richtung unterwegs war. Und ich glaube, wir leben auch unser Leben ganz oft, ohne uns Gedanken zu machen über das, was mal kommen wird. In welche Richtung geht mein Leben? Was kommt, wenn mein Leben endet? In welche Richtung war ich unterwegs, wenn das offenbar werden wird? Und heute habt ihr die Chance, ganz still zu sitzen, ganz bewusst aus dem Fenster zu schauen. Und ich glaube, das ist heute eine große Chance, zu schauen, in welche Richtung bin ich unterwegs. Und vielleicht sogar auch zu erkennen, heute möchte ich nicht mehr so weiterleben, wie ich bisher gelebt habe. Und bin gespannt, was du uns dazu sagst. Für mich war noch vielleicht das noch zu dem Thema Glaube ohne Verstand. Für mich war es so logisch, ohne Verstand habe ich da gelebt, als ich in den falschen Zug gestiegen bin. Aber ich bin gespannt, was du uns dazu sagen wirst.
Wenn ihr die Einladung genau angeschaut habt und mich jetzt hier vorne seht, dann fällt euch auf, dass irgendwas zwischendrin passiert. Und zwar habe ich etwas verloren. Etwas an Haaresfülle. Auf dem Einladungsbild dachte ich, oh ja, tatsächlich, so sah ich mal aus. Und für euch gibt es ja heute ein etwas anderes Bild. Die Frisur ist pflegeleichter geworden, ich muss nur noch Spitzen schneiden ab und zu. Das reicht dann völlig. Aber warum ist das wichtig, wenn es um das Thema Glaube ohne Verstand geht? Manche sagen ja, das liegt, so eine hohe Stirn, an der Weisheit. Andere sagen, nein, das ist nur das Testosteron. Ich kann euch verraten, warum ich heute so dastehe. Transparenz. Keine versteckten Sachen. Ich verberge nichts hinter irgendwelchen Haaren, sondern wir wollen, nicht den Verstand zur Geltung bringen, aber zumindest nichts verbergen. Das ist für heute Abend wichtig. Ich bin nur kein Philosoph. Was hat jetzt so ein, ich sag mal, ganz normaler Familienvater, der nur eben auch Pastor und auch Gärtner ist, mit dem Thema Verstand zu tun? Ich kann euch sagen, also Transparenz und Verstand, das braucht man mit 5 Kindern, von denen 3 Teenager sind, unbedingt. Denn die lassen keine Intransparenz und auch keine unverständlichen Antworten gelten. Da wird ständig nachgefragt, warum dies, warum das, ob das jetzt Glaube ist, wissenschaftliche Sachen oder die Familienregeln zu Handy und Hausaufgaben. Alles wird hinterfragt und naja, wenn du keine guten Antworten hast als Eltern, dann brauchst du halt strenge Regeln. Irgendwie muss das ja funktionieren, dass das Ganze weitergeht. Und meistens ist ja die Frage von den Kindern, warum? Warum dies? Warum das? Und jetzt ist die Frage, wenn wir in das Thema so reingucken, die Warum-Frage. Ist das eine Frage, richtet die sich eher an den Verstand oder eher an das Herz? Die Wissenschaft hat ja ganz viele Antworten. Sie schafft kein Wissen, sie entdeckt ja nur Vorhandenes. Aber sie kann Fragen beantworten. In der Regel sind das aber eher Wie-Fragen. Wie funktioniert was? Dass ich hier vorne reinrede und ihr hört es ganz laut. Kapiere ich nicht. Mit der Elektrik kenne ich überhaupt nicht aus und Elektronik schon gar nicht. Verstehe ich nicht. Aber wie funktioniert es? Das kann die Wissenschaft, das können Menschen mit brillantem Verstand sehr gut erklären, wie die Dinge laufen. Aber die Warum-Frage ist eine ganz andere. Kann die der Glaube allein beantworten? Die Frage nach dem Sinn, woher komme ich? Warum bin ich eigentlich hier? Und wohin geht das ganze Leben? Kann ich die allein mit dem Verstand beantworten? Das wäre schwierig. Der Verstand kommt da an seine Grenzen. Ich hoffe aber trotzdem, wenn wir heute auf Glauben schauen, dass du deinen Verstand nicht an der Garderobe abgegeben hast. Manche sagen das ja über Kirchen. Oder? Da musst du deinen Verstand vorne abgeben und drin geht es dann um Glauben. Nee, darum soll es nicht gehen. Ich will mit euch ein kleines philosophisches Experiment machen. Das hier, ich weiß, es sieht aus wie Gummibärchen, ist es aber nicht. Das sind biodigitale Kapseln, erfunden 2026. Wenn du die schluckst, passiert was ganz Besonderes. Die steuern auf einmal dein Gehirn. Und zwar haben sie die Fähigkeit, Glauben zu machen, indem jeder Zweifel ausgeschaltet wird. Indem du das schluckst, glaubst du sofort, dass die Bibel vollkommen irrtumslos und wahr ist. Du hast keinen Zweifel mehr an irgendwelchen Aussagen. Alles, was dir im Leben schwerfällt, über Gott zu glauben, wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Gar kein Thema mehr. Du musst nur diese besondere biodigitale Kapsel verpackt im Gummibärchen zu dir nehmen. Und sofort ist dein Glaube felsenfest. Wer von euch würde das nehmen? Ja, da. Also ich habe extra ganz viele mitgebracht, ne? Und hinten an der Theke werden die nachher auch verteilt. Ja, guck mal, vielleicht bleiben die nachher alle übrig. Wenn wir uns das mal vorstellen und da mal nachgehen, was hätte das Ganze für einen Effekt? Rein elektronisch würde im Gehirn jede Verstandesregung ausgeschaltet werden und quasi programmiert als Software. Von dir nicht steuerbar, würdest du glauben. Jeder logische Widerspruch, der kommt, wird vom Gehirn automatisch ausgeblendet. Wenn du jetzt gesagt hast, ja, doch, ich will das nehmen, kann ich verstehen, je nachdem, was für eine Situation man ist. Manchmal kann ich so aufgerieben sein, dass ich sage, ja, also das wäre doch jetzt wirklich das Einfachste. Gib her das Ding, ich will nicht mehr zweifeln. Der Verstand stört mich eh schon die ganze Zeit beim Glauben. Weg damit. Und dann habe ich Frieden. Auf einmal fühlt sich immer gut an. Aber was ist das Problem? Das Problem ist, dass nur Gefühl da ist. ohne Verstand. Das heißt, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Es gibt gar keine Beziehungsqualität, weil nichts erarbeitet, erkämpft, geprüft und angeschaut wird, sondern einfach ein Haken dran, wie so Marionetten. Und wie will man dann die Worte von Jesus erfüllen, der gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit aller Kraft und mit deinem Verstand. Blöd, wenn ich den mit so einem Gummibärchen ausgeschaltet hätte. Wäre es ja gar nicht mehr möglich. Nun, es hat aber auch andere, die sagen, ja, ich würde das Ding natürlich nicht nehmen, aber nicht, um davon los zu sein, sondern weil ich glaube, mit dem Glauben, das brauchst nicht. Also, der Verstand ist das einzig Wahre, was gilt. Gib mir eine andere Kapsel, die das Ganze mit den Gefühlen wegmacht. Was ist bei so einer Position das Schwierige? Das wäre ja so, als würde man nur in Excel-Tabellen leben. Nur Verstand. Angenommen, einer ist auf Brautschau, sucht sich 50 Kriterien, die die gute Frau erfüllen muss. Und dann sitzt er an der Excel-Tabelle, guckt sich fleißig um und sagt sich, ab einer Übereinstimmung von 92% schlage ich zu. Und dann wird der Ehevertrag unterschrieben. Der ist ja nachher auch rechtsgültig. Aber was macht das ohne Liebe, ohne Herz, ohne dass ich jemandem das Vertrauen schenke und sage, du bist die Frau meines Lebens. Willst du mich heiraten? Ich möchte dir mein Leben schenken. Meine Nichte hat es jetzt die Woche erlebt, hat einen Antrag gekriegt. So ein Rosenstrauß, ne? Wunderbar, strahlendes Gesicht. Ich glaube, der Typ hatte keine Excel-Tabelle, sondern da war ganz viel Herz dabei. Aber wir merken, wir Menschen sind unterschiedlich. Der eine tendiert mehr Richtung Verstand, der andere mehr Richtung Herz. Und wie kann das jetzt zusammengehen? Eine dritte Position, und die will ich mal als Pascalisches Gleichgewicht darstellen. Blaise Pascal war ein Philosoph, ein viel besserer Denker als ich, Physiker, Mathematiker und, obwohl er Verstandesmensch war, ein hingegebener, tiefgläubiger Christ. Nun, er hat schon lange hergelebt, 17. Jahrhundert, war damals einer der klügsten Köpfe der Welt, was er sich alles gedacht, überlegt hat. Mit 31 Jahren wurde er dann Christ. Er hätte die Kapsel nicht genommen oder das Gummibärchen. Denn er hat über den Verstand Wichtiges zu sagen. Und er sagte, der Verstand hat zwei Aufgaben. Der Verstand soll dich an die Grenze führen, wo er selber merkt, da kann ich nicht weiter. An die Grenze des rational Erkennbaren, so hat er es genannt. Dahin soll er dich führen, dafür brauchst du Verstand. Du denkst nach, überlegst dir, wie ist das alles entstanden, wo kommt was her? Sagt er. Und dann die zweite Aufgabe vom Verstand ist es aber, zu kapitulieren an dem Punkt, wo ihm klar wird, hier komme ich nicht weiter. Ein Zitat von ihm, der letzte Schritt der Vernunft ist zu erkennen, dass es eine Unendlichkeit von Dingen gibt, die sie übersteigt. Der letzte Schritt der Vernunft, also soweit ich mit dem Verstand denken kann, ist es zu sagen, tatsächlich, ich kann mit dem Verstand nicht alles fassen. Das ist unmöglich. Und das haben wir nicht nur Schlauköpfe im 17. Jahrhundert erlebt, auch heute. Ich habe einen Bericht gehört über ERF, Mensch, Gott, also wo Menschen mit Gott in Kontakt kommen, vom ehemaligen Leiter vom Rosenstein-Museum hier in Stuttgart. Und er hat am Anfang, wie heißt er, Dr. Günther Bechli. Und er war auf dem Weg, immer alles vorzubereiten, sagen, hey, zum Darwin-Jahr haben sie extra eine Ausstellung gemacht. Also das ganze Kreationistische, das kannst du vergessen. Und er ist aber so ein Tabellentyp gewesen. Und dann hat er sich mal eines dieser Bücher genommen von Kreationisten, von Leuten, die an die Schöpfung glauben, und hat es gelesen. Er hat nie reingeguckt, weil er dachte, das ist alles Unsinn. Gefühlsduselei, was die da reinschreiben. Und auf einmal liest er und merkt, das sind ja alles Fakten, was die aufschreiben. Und er fing an, seine Excel-Tabelle zu machen und hat über Jahre gearbeitet daran und kam letzten Endes rein logisch zu dem Schluss und sagte, wenn ich alle Fakten in meiner Tabelle anschaue und nur logisch drauf gucke, dann ist das Wahrscheinlichste, dass ein übernatürliches Wesen diese Welt geschaffen hat. Dann passt es am ehesten. Also auch heute hat es Leute, die mit ihrem Verstand an die Grenze kommen und sagen, du kannst es nicht anders fassen, außer zu sagen, es gibt einen Gott. Wie kann man den jetzt erklären? Wie wollen wir da drauf schauen? Kann ich das prüfen? Du wirst es unterschiedlich anschauen, je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist. Eher ein Kopfmensch oder eher ein Herzmensch? Kann man sagen, vielleicht kommst du jetzt hier in dieses Zelt, bist das erste Mal da oder du bist schon ein paar Mal hier gewesen, aber irgendwas hat dich hierher gebracht. Irgendeine Frage oder Neugier, um was zu machen, zu gucken, was haben die da zu erzählen? Sind das Argumente, die für mich stichhaltig sind? Kann ich das verstehen, was die in diesem Zelt erzählen? Das, was der Josh erzählt hat, gerade eben hier. Ist das logisch oder nicht? Und er wird geprüft, wird das abgearbeitet. Kann sein, du bist aber auch ein anderer Typ, der einfach merkt, innen drin irgendwie ist es leer. Ich brauche was, mir fehlt was. Und ich suche das nicht in Büchern oder Argumenten, sondern ich suche das irgendwo bei anderen Menschen, in Gemeinschaft. Irgendwo muss es doch was geben, was mir innerlich hilft. Und der Denker, wenn du eher so ein Denkertyp bist, dann will ich dir sagen, es ist gut, dass du Argumente suchst. Aber heute hier, dieser Blick Richtung Bahnhof, da will ich dir auch sagen, pass auf, dass dein Verstand kein Schutzschild wird, mit dem du Jesus auf Distanz hältst. Sondern lass es heute Abend auch zu, dieses Schild einmal runterzunehmen und offen, frei auf Jesus zu schauen. Wenn du eher so ein Herzensmensch bist und vielleicht auf ein warmes Bauchgefühl wartest, dass dir irgendwie durch die schöne Atmosphäre und alles heute Abend mitgegeben wird, dann will ich dir auch sagen, es geht nicht um ein schönes Bauchgefühl, wenn es um Jesus geht und ihn erleben. Auch wenn ich das genieße, auch die Gefühle, die guten, die der Glaube schenkt. Denn Jesus Christus hat als Tatsache vor 2000 Jahren gelebt und es ist Tatsache, dass man seinen Leichnam nie gefunden hat. Das Grab ist leer. Er ist tatsächlich auferstanden. Das kann man glauben. Das kann man nachweisen. Es gibt wunderbare Bücher, wo Leute das nachgeforscht haben und sind in dem Versuch, Auferstehung zu widerlegen, selber zu gläubigen Christen geworden. Warum? Weil Fakten dafür sprechen. Also es ist weder nur Gefühl noch nur Verstand. Irgendwie müssen wir beides zusammenkriegen. Und dieses Pascalsche Gleichgewicht, das wollen wir zusammen mit einem Mann angucken, den die, die schon länger hier waren, die letzten Abende bereits kennengelernt haben. Und zwar Zachäus. Vorgestern Abend ging es um Zachäus, den Einsamen. Heute wollen wir uns Zachäus, den Verstandesmenschen, einmal anschauen. Und ich lese uns ein paar Verse vor aus dem Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Und wir gehen so Schritt für Schritt ein bisschen durch die Geschichte durch. Schauen uns erstmal Zachäus an mit seiner Sehnsucht, dann wie er Jesus begegnet und was nachher aus ihm passiert. Wo sehen wir bei ihm Glauben? Wo sehen wir Verstand? Ich lese ab Vers 1. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegzuschauen. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Was sehen wir hier über ihn als Verstandesmenschen? Nun, als Oberster, quasi Führungspersönlichkeit der ganzen Zolleintreiber, muss er es ja irgendwie dahin geschafft haben. Zachäus hat verstanden, wie die Welt funktioniert. Er wusste, wie ich zu Geld komme. Er wusste, wie ich die Karriereleiter hochgehe. Und das funktioniert eben nicht als Gefühlsmensch, sondern da musst du deine Gefühle eher ausblenden können. Denn Zolleinnehmer, das hat Guntram schon erklärt vor 2 Tagen, das waren in der Regel Betrüger. Die haben mehr genommen, als sie durften, und dadurch sind sie richtig reich geworden. Wenn ich Mitleid habe, dann funktioniert das nicht. Interessanter Punkt, Zachäus war klein und er muss irgendetwas an sich gehabt haben, damit er trotzdem zum, sagen wir mal, Oberzöllner werden konnte. Ich habe eine interessante Studie gelesen. Es ist tatsächlich von der Durchschnittsgröße aus in der Gesamtbevölkerung ungefähr messbar, dass pro Zentimeter Körpergröße über dem Durchschnitt 1% mehr Gehalt für dich drin ist. Schlechte Nachricht für die kleinen Menschen. Für die Großen vielleicht ganz gut. Je nachdem, wo du arbeitest, ne? Also ist ja natürlich ein Durchschnittsding. Aber Körpergröße macht eben Eindruck für Führungspersönlichkeiten und so kommst du ein bisschen leichter durch. Also Zachäus hatte Dinge, mit denen er das ausgleichen konnte. Obwohl er klein war, kam er in der Karriereleiter ganz nach oben. Irgendwie konnte er das kompensieren. Also er war ein Verstandesmensch, war klein, wohlhabend und will jetzt Jesus sehen. Wie kommt der auf die Idee? Was will dieser Mann, der alles hat, was man eigentlich im Leben will? Ein Job, der jeden Tag genug Geld ausspuckt, in der Karriereleiter über genügend anderen gestellt. Was will der jetzt mit Jesus haben? Würde er dadurch mehr Ansehen bei seinen Kollegen kriegen? Könnte er mit Jesus irgendwie einen Wirtschaftsplan ausarbeiten, der ihn noch reicher macht? Oder hätte er andere gesellschaftliche Vorteile, wenn er sich hier mit Jesus einlässt, mit ihm intellektuell diskutiert? Nichts von dem. Verstandesmäßig hat dieser Gedanke von Zachäus, ich will Jesus sehen, keinen Vorteil. Gar nichts. Es würde ihm in seinem Leben, wie er es geführt hat, nichts bringen. Und trotzdem nutzt dieser kleine Mann seinen großen Verstand, um was zu machen, auf einen Baum zu klettern. Ah, da ist er mir ganz sympathisch, das liebe ich auch. Meistens sagt man, ja, das macht man als kleiner Junge. Und manche erfüllen sich das auch als erwachsener Mann, dass man noch auf Bäume klettern darf, ohne dass es komisch aussieht. Man macht es ja mit der Motorsäge in der Hand, dann macht das auch richtig Spaß. Zachäus nutzt seinen Verstand, um auf einen Baum zu klettern. Das ist das Ding, wo er hin will. Er will Jesus sehen. Und dabei will er aber Jesus nicht mit dem Verstand begegnen. Irgendwas hat er, was ihn antreibt. Vielleicht ist es einfach Neugier. Und wenn du heute nur hier bist wegen Neugier, was ist das eigentlich für ein komisches Zelt? Und was machen die da drin? Dann ist das eine gute Neugier. Nick Turley ist der Chef von ChatGPT. Also der leitet das Ganze da im Silicon Valley. Und er hat gesagt, mit Neugier und KI kannst du eigentlich heute alles erreichen. Interessant ist, er hat in Itzehoe, also wo ich herkomme aktuell, in dem Gymnasium, wo auch meine Tochter ist, sein Abitur gemacht. Wer weiß, was er unseren Kindern noch wird, ne? Na gut, der hatte 1,0er-Schnitt am Ende. Das schaffen unsere wahrscheinlich nicht ganz. Aber das auch nur so nebenbei. Zachäus merkt was von dieser Lehre und irgendwie will er was von Jesus wissen. Vielleicht ist es nicht Neugier gewesen bei dir. Vielleicht ist es wirklich die Suche nach Fakten. Sagst, haben die vielleicht Antworten auf die Fragen, die ich gerade habe? Mein Rädchen da oben, das steht nicht still. Die ganze Zeit. Fragen, Zweifel, Widersprüche. Irgendeiner muss doch mal helfen können. Vielleicht aber auch einfach nur dieses Gefühl, mir fehlt etwas. Und da, Blaise Pascal hat genau das auch ausgedrückt. Er sagt, es gibt ein unendliches Vakuum im Herzen eines jeden Menschen, das nicht durch ein geschaffenes Ding gefüllt werden kann, sondern nur durch Gott, den Schöpfer, der durch Jesus Christus selbst erkennbar geworden ist. Also dieser Mann, der so herausragend ist in seinem Verstand, er sieht es bei sich und er sagt, ich sehe das bei den Menschen allgemein. Es gibt ein Vakuum in uns. Ein Vakuum, das wir nicht mit Dingen füllen können, sondern das nur mit Gott in Jesus Christus gefüllt werden kann. Und da an dem Punkt ist Zachäus, dass er auf einmal merkt, mein ganzes Geld, mein ganzer Erfolg, das konnte mich so lange ablenken, dass ich die anderen Bahnhöfe nicht gesehen habe. Aber auf einmal, als Jesus da ist, da sagt er, das muss etwas sein, das mir besser hilft als mein Geld. Und er sagt, diesen Mann, den will ich sehen. Das will ich mir anschauen. Und diese Leere in uns drin, die kennt nicht nur Zachäus, die kennt nicht nur Blaise Pascal, die kennt die Bibel selber. Und sie spricht darüber. Sagt, warum fühlt sich das so an? Und im Römerbrief, Römer 3, 23, da heißt es, alle Menschen sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Es gibt eine Kluft zwischen uns Menschen und zwischen dem lebendigen, ewigen Gott, der Licht, der Liebe, der alles Gute ist. Eine Trennung, die sich aufgetan hat. Und diese Trennung, die spüren wir, die begreifen wir. Wenn du sagst, naja, es fühlt sich eigentlich alles ganz gut an, ich glaube, der Mensch ist eigentlich so ganz in Ordnung. Es gibt gar keine Trennung zu Gott. Wie sollte das denn auch sichtbar sein? Da musst du mal fragen, also bei kleinen Kindern, die sind ja doch nicht so verdorben, lehrt uns die Psychologie. Die sollten ja eigentlich gut sein. Wachsen die auf und können sofort Danke sagen, ihr Zimmer aufräumen, freundlich sein, die lieben die Wahrheit? Nee, leider ist es andersrum. Wir merken schon, bei den kleinen Lügen, Stehlen und Betrügen muss man keinem beibringen. Nur wir sind dabei, 5 Kinder großzuziehen und irgendwie ist das bei, also sind nicht alle gleich, aber die Arbeit, ihnen das Gute beizubringen, die ist bei allen gleich schwer. Und die Bibel nennt das und sagt, ja, das kommt daher, dass wir alle klein, süß, aber getrennt von Gott geboren werden. Und dann kann ich das eine ganze Weile vielleicht aushalten und irgendwann komme ich aber an den Punkt, so wie wir es gehört haben vorhin, wo ich merke, so kann es doch nicht weitergehen. Wie Zachäus, er kam auch an diesen Punkt, er sagte, ich will so nicht weiterleben. Ich will, dass sich etwas ändert. Und er begegnet Jesus. Ich lese mal weiter die nächsten Verse. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Und Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Also wie kann Jesus zu so einem Schurken ins Haus gehen? Zachäus sitzt mit seinem Loch im Herzen auf dem Baum und Jesus sagt nicht, als er da unten steht, tja Zachäus, ich sehe, du hast ein Problem. Mit deinem Geld stimmt was nicht. Mit deinem Selbstverständnis stimmt was nicht. Dann Betrügereien und allem. Lass uns das mal in Ordnung bringen und dann komme ich zu dir. Jesus, so wie Petrus ist da oben, ruft er ihn und sagt: Zachäus, komm schnell runter. Ich muss heute dein Gast sein. Es ist das einzige Mal in der Bibel, dass Jesus sich selber einlädt. Manchen fällt es schwer, manche machen es leichter, aber Jesus macht es hier. Er sagt: Ich lade mich selber ein, ich muss zu dir. Ganz egal, ob es aufgeräumt ist oder nicht. Ich bin jemand, der spontan Leute mitbringen kann. Aus Liebe zu meiner Frau gewöhne ich mir das ab. Die sagt: Also ich brauche ein bisschen Zeit vorher, damit man doch schnell aufräumen kann. Das kannst du doch nicht einfach so machen. Da gestern, manchmal passiert es dann doch irgendwie und dann komme ich rein und sage: Oh, da steht was und da, ah, wie geht's jetzt meiner Frau? Da geht es mir auch nicht mehr gut und ich versuche das nächste Mal, mich zu bessern. Aber Jesus, er lädt sich zu Petrus ein, ohne vorher aufräumen zu müssen. Und das ist die gute Nachricht für dich, dass du nicht vorher aufräumen musst in deinem Leben. Sag so: Jetzt bemühe ich mich mal, ein halbes Jahr lang gut zu sein und alle schlechten Angewohnheiten zu lassen. Und dann komme ich wieder, wenn das nächste Mal ein Zelt ist oder etwas Ähnliches. Und dann werde ich auch aussteigen. Und dann kann ich sagen: So, Jesus, komm, ich habe aufgeräumt. Bei mir ist jetzt schön zu Hause, du darfst rein. Das wäre verdient. Aber was Jesus anbietet, das ist Gnade. Und Gnade brauchst du nicht erarbeiten, nicht verdienen, sondern das ist es, was er dir schenken möchte. Er kann Petrus einladen, sagen: Ich komme zu dir, ohne dass du aufräumen musst. Warum? Warum kann er gnädig sein? Weil Jesus eine Woche später nicht auf einen Baum geklettert ist, sondern eine Woche später lässt er sich an das Kreuz nageln. Leidet und stirbt für deine, für meine Schuld. Das, was uns von Gott getrennt hat, trägt er, geht in die Gottverlassenheit, um das zu bezahlen und hinwegzunehmen, was uns von Gott getrennt hat. Und deshalb kann er zu Recht Gnade anbieten, kann etwas verschenken, weil er am Kreuz etwas bezahlt hat, was keiner von uns verdienen könnte. Eine Geschichte, um das zu erklären. Wir nennen ihn mal Luca. Ein Mann, jetzt 2026, hat sein Leben völlig an die Wand gefahren. Mit Geld schlecht umgegangen, mit Alkohol schlecht umgegangen. Und eines Tages ist es soweit, er fährt und macht einen Unfall. Riesiger Schaden, wird festgenommen, kommt vor Gericht. Der ganze Fall geht durch. Die Beweislage ist eindeutig. Schuldig im Sinne der Anklage, 50.000 Euro Schaden. Entweder bezahlst du das oder du gehst 5 Jahre ins Gefängnis. Luca ist pleite, kann nichts bezahlen. Steht da in Handschellen. Er sieht schon innerlich, wie hinter ihm die Gefängnistür zufällt. In dem Moment aber steigt der Richter oben von seinem erhobenen Platz. Er zieht die Robe aus, legt sie an die Seite und kommt langsam runter. Steht gegenüber von Luca und zieht sein privates Scheckbuch raus, schreibt 50.000 Euro rein und legt es im Gerichtssaal auf den Tisch. Warum macht er das? Der Richter ist Lukas Vater. Als Richter muss er ihn verurteilen für das, was der Junge falsch gemacht hat. Aber als Vater wird er ihn nicht so sitzen lassen. Er bezahlt aus eigener Tasche alles, was notwendig ist. Und das ist das, was Jesus getan hat. Alles, was notwendig ist, das bezahlt er. Und keiner weiß, was du vielleicht an Schuld mit hier reingetragen hast in dieses Zelt. Was dir schon viel zu lange durch den Kopf geht. Sagst du, ja, das drückt mich. Ich kann es ablenken mit diesem und mit jenem. Aber immer wieder, wenn es leise wird, dann merke ich, wie dieses Loch aufgeht innen drin. Wie die Dunkelheit mich drückt. Der Vater bietet es dem Luca an und sagt, Luca, ich bezahle dir das. Komm nach Hause. Aber wenn es bezahlt ist, ist immer noch die Chance, es liegen zu lassen. Was Jesus gemacht hat, als er am Kreuz hängt, das ist der Moment, wo der Richter seine Robe auszieht. Arno Backhaus hat es mal gesagt, in Jesus ist Gott ganz schön heruntergekommen. Gott wird Mensch und bezahlt für dich und für mich alles, was notwendig ist. Und dann lädt er ein und sagt, ich habe alles für dich vollbracht, um Gnade zu verschenken. Aber es ist immer noch freiwillig. Luca kann da denken. Vielleicht berührt ihn das im Herzen und sagt, wow. Aber dann denkt er sich, nee du, das kann ich nicht annehmen. Das ist zu groß. Und er lässt es liegen. Der Stolz kann uns abhalten, Gnade anzunehmen. Wir hatten jetzt gestern Abend bei uns oben, wir machen gerade so einen Kurs, Training im Christentum, heißt der. Und da war ein junges Mädel da, die hat genau dieses Argument, diese Frage gestellt. Und sagt, das ist doch eigentlich viel zu groß, dass ein anderer für mich sein Leben lässt und dass ich dann darauf eingehe. Das kann ja kein Mensch verdient haben. Unvorstellbar für den Verstand, dass ich das akzeptiere, dass ein anderer ein Leben verliert, damit ich leben kann. Kann ich verstehen. Da geht der Verstand bis an diese Grenze, wo er merkt, und jetzt? Mit dem Verstand kann ich das nicht greifen. Jetzt ist es dran, das Herz aufzumachen und zuzugreifen. Dieses Geschenk, dieser Scheck, das, was Jesus getan hat, wo er mit seinem Blut unterschrieben hat, es ist vollbracht, das liegt heute Abend bereit. Und für dich ist es die Einladung und die Frage, nimmst du es an? Greifst du zu, wenn er Vergebung anbietet? Zachäus, mit ihm geht die Geschichte ja noch weiter. Ich lese die letzten Verse von seiner Geschichte auch noch vor. Währenddessen stellt Zachäus sich vor den Herrn hin und sagt, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwidert, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Und jetzt kommt ein wunderschöner Vers in der Bibel. Der Menschensohn, also Jesus Christus, der Menschensohn ist nicht gekommen, er ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist sein Auftrag. Beim Vers 8 habe ich beim Lesen gedacht, jetzt hat Petrus den Verstand verloren. Ha, ist doch so, ne? Wenn du gläubig wirst, verlierst du deinen Verstand. Die Hälfte von meinem Geld gebe ich her. Und wenn ich einen betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Petrus, überleg mal, Zachäus, da bleibt doch gar nichts mehr für dich. Was ist ihm passiert? Dieser Verstandesmensch, dass er auf einmal so reagiert. Jesus ist ihm passiert. Er hat den in sein Haus gelassen, er hat den in sein Leben gelassen, der die Liebe ist, der Sünden vergibt, der ewiges Leben schenkt, der Frieden schafft mit Gott, der diese Lücke innen drin, der diese Leere vollkommen ausfüllt. Und auf einmal all das, was ihm vorher so wichtig war, das kann er frei ausgeben. Aber man darf es nicht umdrehen. durch Freigebigkeit und Großzügigkeit, durch in die Kirche gehen und sich taufen lassen und alles, was man Gutes machen kann, nimmt keiner Jesus auf. Und kannst du auch nicht vor Gott Punkte sammeln. Es geht andersrum. Zuerst hat Zachäus Jesus aufgenommen und dann erlebt er, wie sich sein Leben verändert. Wie er auf einmal vom Geizhals zum Großzügigen wird. Bei mir war es so, ich habe vorher wirklich die Lüge geliebt. Lügen ist wunderbar gewesen. Man kommt so gut durch damit. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja. Kannst du mir helfen? Nein, ich habe keine Zeit. Mit 18 Jahren hat sich das geändert. Ich dachte, das ist ja interessant, ne? Ich habe mich tatsächlich auch in einem Zelt bekehrt, in so einem Abend wie hier, mit 18 Jahren. Nachdem ich 5 Abende da war und immer wieder herausgefordert war, und ich habe gemerkt, Jesus zieht an meinem Herzen. Er möchte, dass ich vor ihm meinen Verstand, meinen Willen hinlege und ihm mein Leben öffne, dass er meine Schuld nehmen und sie neu machen kann. Und als ich das gemacht habe, auf einmal wollte ich nicht mehr lügen. Ich bin zu meinem Vater gegangen und habe ihn samstags gefragt, kann ich dir helfen? Das hat er noch nie erlebt vorher. Aber das habe ich nicht vorher gemacht, sondern es war auf einmal Christus in mir, der ein neues Leben mit mir zusammengelebt hat. Es war nicht mehr der normale Stefan, sondern es war Jesus, der dabei war. So wie Josch es gesagt hat mit dem Zug. Auf einmal bist du nicht mehr allein unterwegs, sondern du hast einen, der neben dir ist, der mit dir mitgeht. Und so schenkt Jesus das und schenkt Veränderung. Denk nur mal an den philosophischen Ansatz. Ich will dir keine biodigitale Pille geben, die vielleicht entweder den Verstand ausschaltet, damit du leichter glauben kannst, oder du sagen kannst, nee, mit dem Glauben, das schiebe ich sowieso alles weg. Sondern ich will dich herausfordern, mit beidem, mit Glauben und mit Verstand zu Jesus zu kommen. Die Philosophen sagen, oder ein großer, was Descartes oder wie der heißt, ich denke, also bin ich. Zachäus auf dem Baum sagt, ich denke, also springe ich. Und er kommt von seinem Baum herunter und macht sein Haus Jesus auf. Und das ist die Einladung für dich auch heute Abend. Von deinem Lebensbaum, auf dem du sitzt, wo dich vielleicht Gedanken, Zweifel, Widersprüche, Sorgen, alles Mögliche plagt, herunterzukommen und ohne vorher aufzuräumen, zu sagen, ja, Jesus, ich möchte heute mein Leben für dich öffnen. Und wir sind hier, um dafür eine Möglichkeit zu bieten. Du kannst das machen, einfach für dich zu Hause, hier auf dem Platz, durch ein ehrliches Gebet. Wenn du Jesus bekennst, ja, Jesus, ich bin Sünder, ich bin schuldig. Wenn ich mein Leben angucke, da gibt es genug. Aber ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst. Und wenn ich in dein Wort reinschaue, dann lese ich, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das glaube ich. Und dann kannst du im Gebet direkt danach auch schon danken. Danke, dass du mir vergeben hast, dass du mich angenommen hast als dein Kind. Wenn du aber unsicher bist und ein Päckchen mit dir mitträgst oder sagst, ja, mit dem Glauben, so wie mit dem halb kaputten Kreuz da vorne, irgendwie ist das für mich alles noch nicht ganz schlüssig. Ich bräuchte jemanden, mit dem ich drüber reden kann. Dann bin ich heute hier. Oder auch andere, manche laufen mit so einem Bändel rum, um den Hals ein blaues. Die sind extra da, um angesprochen zu werden. Vielleicht hast du aber auch einen Freund, der dich eingeladen hat, eine Freundin. Kannst auch auf sie zu gehen und sagen, wie ist das genau gemeint? Dass du mit den Fragen, mit deinen Herzensnöten nicht wieder nach Hause gehst, sondern heute und hier die Chance nutzt, darüber zu reden. Und wenn du vielleicht schon mit Jesus unterwegs bist und sagst, ja, ich kenne das mit ihm, ist eigentlich schön, aber ich bin an meinem Verstand oder an anderen Situationen gescheitert, ich komme nicht mehr richtig klar, dann ist auch dafür die Einladung hier, sagen, dann komm, lass uns drüber reden. Wenn du eine Not hast oder sagst, ich schaffe das nicht alleine, dann komm, lass uns gemeinsam beten. Das Ziel von uns ist es eigentlich nur, mit dir zusammen zu Jesus zu gehen, dass du ihm begegnen kannst. Und das ist die Einladung, dass du nachher, wenn wir das Lied gesungen haben, und wenn sich das ein bisschen verläuft, du kannst nach vorne kommen. Ich werde hier vorne sein und warten. Es werden andere da sein, Männer und auch Frauen. Wenn du sagst, ich bin eine Frau, ich möchte lieber mit einer Frau sprechen, wird auch da jemand da sein. Wollen wir vorne Zeit haben für dich? Komm auf uns zu. Und wir reden miteinander, gehen ein bisschen abseits oder setzen uns hier hin, um gemeinsam zu Jesus zu gehen. Glaube ohne Verstand, das geht nicht. Der Verstand hat dich hergebracht und ich lade dich ein, mach dein Herz auf und komm zu Jesus.
Und doch hat er Zachäus gemerkt, da ist ein inneres Vakuum. Da fehlt etwas und das ist diese Verlorenheit, das ist diese Trennung, dieser Alleingang, die wir Menschen alle gehen, getrennt von Gott, der uns nicht zu Gott bringt am Ende, sondern von ihm weg. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist dieser Weg, diese Türe, diese Brücke, die er aufgetan hat, damit wir diesen Graben, der zwischen uns und Gott steht, überbrücken kann. Vielleicht bist du ganz ein Verstandsmensch. Und Jesus möchte dich aber da abholen, wo du bist. Vielleicht bist du ein Gefühlsmensch, ein Herzensmensch. Und dann möchte Jesus auch dort begegnen. Vielleicht hast du Fragen. Vielleicht steht dir eben der Verstand im Weg. Vielleicht fehlen dir die Gefühle, was den Glauben betrifft. Und ich möchte das nochmal betonen, was der Stefan gesagt hat. Lasst uns gemeinsam zum Kreuz gehen. Mit deinen Fragen, mit deinen Anliegen, mit dem, was dir gerade als Berg vor dir steht. Denn Glaube ohne Verstand? Nein. Es braucht eine gesunde Balance. Es braucht beides. Wir müssen den Verstand nicht wie in der Schweizer Armee manchmal ausschalten. Du darfst deinen Verstand mitbringen zu Jesus. Er hat ihn ja gemacht. Der Verstand ist ein Geschenk von ihm. Und wir dürfen ihn, auch wenn wir an Jesus glauben, gebrauchen. Ich möchte mit uns beten, bevor ich noch ein paar Hinweise mache. Lasst uns aufstehen, wenn es möglich ist. Herr Jesus, ich danke dir herzlich für diesen Abend, für diese Zeit zusammen. Und ich danke dir, dass du die Menschen, uns Menschen, so unglaublich liebst, dass du, Jesus, bereit warst, am Kreuz zu sterben, dass du diesen Weg aufgetan hast, damit Glaube an dich möglich ist, damit wir zurückzukommen können, heimkehren können, zurück zu unserem himmlischen Vater. Dieser Weg ist offen und manchmal steht uns der Verstand, manchmal stehen uns Gefühle oder andere Dinge, Prioritäten und Werte im Leben im Weg. Aber schenk, dass sie uns heute nicht davon abhalten, dich zu suchen oder dass du uns suchen kannst und finden kannst. Herr, es ist dein großes Anliegen, dass allen Menschen auf dieser ganzen Welt, auch heute, die hier sind, gerettet werden, geholfen wird. Und ich danke dir, dass Menschen da sind, die sich gerne Zeit nehmen zum Gespräch, zum Gebet, für das, was uns manchmal im Leben so bewegt. Wir dürfen gemeinsam zu dir zum Kreuz kommen mit unserer Schuld, mit unserer Last, mit unserem Versagen, mit dem, wo wir gerade nicht zurechtkommen. Und du verstehst uns, weil du uns da abholst, wo wir sind. Ja, wir müssen nicht erst aufräumen, sondern wir dürfen so kommen, wie wir sind, mit unaufgeräumtem Leben. Und du möchtest Ordnung hineinbringen. Dafür danke ich dir. Und bitte dich einfach um Mut, wer innerlich merkt, ich bin angesprochen, ich möchte diesen Schritt zu Jesus gehen, schenk du Mut, diesen Schritt heute zu gehen. Jesus, wir beten in deinem Namen und danken dir für diesen gemeinsamen Abend. Amen. Nimm nochmal Platz. Wir sind jetzt im Nachgang hinten noch eingeladen zu einem kleinen Snack. Ihr müsst also nicht gleich heim.